Aus den 35 Milliarden, die wir am Anfang investiert haben, sind jetzt 185 Milliarden geworden. Qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle mit planbaren Erträgen und das Ganze nicht zu teuer. Und das macht Buffett schon länger und das ist auch genau das, wo wir unterwegs sind.
Wie kann man anhand von Kennzahlen erkennen, hey, das ist vielleicht Modern Value? KI ist ein Riesenthema in ganz vielen Unternehmen. Was bedeutet das für uns als Anleger?
Ich habe mit ChatGPT angefangen. Ich bin jetzt seit einigen Wochen bei Claude aktiv und es ist irre, was ich mit Claude im Dialog hinbekomme. Finde ich schon Wahnsinn.
Ich sehe sowohl Chancen als auch Risiken. Was gibst du den Leuten mit?
Also nicht alles, wo ein KI-Stempel drauf. Es wird auch zum Erfolg werden. Worauf kommt es an der Börse an? Gewinnwachstum und Zinsentwicklung sind die beiden großen Faktoren, die eigentlich auch Kurse treiben.
Seit 60 Jahren gab es keine Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha, ohne dass Warren Buffett vorne auf der Bühne saß. Dieses Jahr saß er in der ersten Reihe. Jemand, der live dabei war, ist Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value. Heiko, danke, dass du dir Zeit genommen hast wieder für uns.
Ja, sehr gerne.
Erzähl doch mal, wie war die Stimmung vor Ort? War es eher Aufbruchstimmung? War es ein bisschen ernüchternd? Ich habe dich ja auf Instagram verfolgt, habe ich dir ja schon gesagt. Wie war es generell?
Also tatsächlich muss man sagen, diese Veranstaltung ist ja riesig. Also man muss sich das, eine deutsche Hauptversammlung ist ja eher langweilig, klein und formal. Und die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway ist einfach eine Riesenveranstaltung, wo Zehntausende zusammenkommen, wo man das Investieren feiert, wo man das langfristige Investieren feiert und wo man über Jahre auch Warren Buffett gefeiert hat, der sich eben zurückgezogen hat Anfang des Jahres. Das heißt, die Stimmung war jetzt schon eine andere, weil viele sind auch dahin gekommen, um die Ratschläge und Weisheiten von Buffett zu hören, wenn er auf der Bühne war und gefragt wurde. Das war jetzt eben nicht mehr der Fall. Das hat sein Kollege oder Nachfolger Greg Abel übernommen. Also von daher, das gesamte Setup war so wie in den vergangenen Jahren, aber eben in einer anderen Art und Weise. Und man hat auch gemerkt, beide Seiten müssen sich erst noch so ein bisschen dran gewöhnen.
Ich habe mitbekommen, T-Shirts wurden aufgehangen, 60 und ja. 45. Ne? Ist das Kitsch oder gehört das einfach dazu, weil Berkshire Hathaway wirklich diese DNA von Buffett so hat?
Ja, man kennt das ja aus so amerikanischen Arenen, dass dann irgendwie Nummern hochgezogen werden, weil man im Endeffekt ja diese Nummern nicht mehr vergeben möchte und als Ehrung für die Person. Und Buffett wurde jetzt mit der 60 geehrt, genau, und Charlie Munger, sein verstorbener Geschäftspartner, mit der 45 für die Zeit, die sie für Berkshire Hathaway tätig waren. Das passt halt in diesen Show-Bereich von Amerika auch hinein, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, in Deutschland wäre das irgendwie komisch, wenn ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender jetzt bei der Telekom bei der Hauptversammlung so ein Trikot kriegen würde. Das würde nicht passen. Das ist typisch amerikanisch, aber deckt das eigentlich gut ab.
Buffett hat sich ja zurückgehalten, aber dann doch nicht ganz. Er ist dann doch auf die Bühne gekommen. Was hat er gesagt? Was war seine Message? Er wurde interviewt.
Er wurde interviewt.
Er saß in der ersten Reihe.
Genau, er war nicht auf der Bühne, ganz wichtig. Er kam aber rein, wurde gestützt. Es war ihm aber auch wichtig, reinzugehen. Er hat schon nachgelassen, das muss man sagen. Aber in dem Interview wiederum mit der Becky Quick, seiner Haus- und Hofjournalistin, mit der er nur noch Interviews macht von CNBC, in der Mittagspause wirkte er eigentlich sehr, sehr frisch. Und da hat er eben nochmal allgemein auch darauf hingewiesen, was es an guten Investments zum Beispiel auch bei Berkshire Hathaway gegeben hat, beispielsweise Apple. Das jährte sich jetzt zum 10. Mal, das Jubiläum bei denen, dass sie eingestiegen sind bei Apple. Und er hat gesagt, aus den 35 Milliarden, die wir am Anfang investiert haben, sind jetzt 185 Milliarden geworden. Muss man aber auch bedenken, würde man aus dieser Performance von Berkshire Hathaway in den vergangenen 10 Jahren Apple rausrechnen, dann sieht es auch gar nicht so herausragend aus.
Berkshire Hathaway steht ja für Value Investing. Jetzt ist Greg Abel am Drücker sozusagen. Der baut, du hast gerade schon Apple erwähnt, ist ja ein Technologie-Investment eigentlich irgendwie gewesen, wo Buffett ja immer ein bisschen kritischer war. Ja. Jetzt hat aber Greg Abel die Positionsgröße von Apple, von Alphabet verdreifacht auf 23 Milliarden. Ist das noch Value Investing oder ist das irgendwie ein neuer Mantel für jetzt auch Technologie, weil das halt das ist, was läuft?
Naja, wir fassen es ja auch als Modern Value zusammen. Und Modern Value heißt im Endeffekt, dass man sich weiterentwickelt. Also klassisches Value Investing, kurz nochmal erwähnt, heißt ja extrem niedrige Bewertung vom Unternehmen. Qualität spielt nicht so eine große Rolle und Wachstum des Unternehmens spielt nicht so eine große Rolle. Ist aber in den letzten 10 Jahren nicht wirklich gut gelaufen. Also wenn man wirklich schaut, was ist gut gelaufen, sind es die reinen Wachstumsunternehmen. Man kann aber auch eine Zwischenkategorie finden. Quality ist das Stichwort, was da viel gespielt wird. Heißt, qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle mit planbaren Erträgen und das Ganze nicht zu teuer. Und das macht Buffett schon länger und das ist auch genau das, wo wir unterwegs sind. Und deswegen passt so eine Alphabette eigentlich rein. Wir haben da auch schon lange drin investiert im Endeffekt und das jetzt aufzustocken, das ist vielleicht ein Stempel, den Greg Abel dem Ganzen aufsetzt, das muss man sagen. Aber dieser Grundstruktur wird er schon treu bleiben.
Kannst du das mal konkretisieren? Weißt du, wie kann man anhand von Kennzahlen erkennen, hey, das ist vielleicht Modern Value oder was sind da interessante Kennzahlen, wo man drauf schaut? Vielleicht auch als Privatanleger, jetzt nicht so in der Tiefe, aber so zwei, drei Kennzahlen, wo interessant sind.
Naja, also eher auf Cashflow-Entwicklung gucken und nicht auf die Gewinnentwicklung. An der Gewinnentwicklung kann man unglaublich viel schrauben als Unternehmen. Und gerade die amerikanischen Unternehmen mit ihrer mit den Forderungen an die Quartalsberichte, da gibt's halt unglaublich viele Bilanzmöglichkeiten, dass Gewinne kurzfristig super aussehen. Also wirklich auf die Cashflows gucken. Das ist was man wirklich auch einfach umsetzen kann, weil die sind ja auch alle verfügbar. Und den freien Cashflow sich anzugucken, was wirklich aus der Geschäftstätigkeit übrig bleibt, wenn das stabile Erträge sind, wenn die auch stetig wachsen, das ist schon mal positiv. Kapitalrenditen, wie hoch sind die Kapitalrenditen? Also muss viel Kapital aufgewendet werden, um überhaupt im Unternehmen noch Renditen zu erzielen. Da schauen wir auch drauf. Dann Verschuldungsgrad ist zum Beispiel für uns auch ein ganz wichtiges Kriterium, auch für Buffett. Ganz simpel eigentlich. In Zeiten der Nullzinsphase spielte die Verschuldung keine so große Rolle. Aber Zinslasten sind natürlich in dem Augenblick sofort greifbar, wenn der Zinssatz wie in den vergangenen Jahren dann eben, sagen wir mal, von 0,5-0,8% auf 3-4% hochgeht. Das sind dann Belastungen, die auf ein Unternehmen zukommen, die dann vielleicht nicht so leicht zu schultern sind. Also das sind so drei Dinge, wo man einfach mal drauf schauen sollte.
Jetzt frage ich dich mal ganz doof, muss ich mir dann einfach sagen, hey, ab 20% Eigenkapitalrendite, ist es gut oder ist es branchenabhängig? Kann ich das so plump sagen oder ist es von Branche?
20% ist zum Beispiel schon ein guter, das ist zum Beispiel schon mal ein guter Maßstab tatsächlich. Es ist branchenabhängig, auf jeden Fall. Und man hat natürlich Geschäftsmodelle, wo man als Unternehmen einfach mehr investieren muss, um am Ball zu bleiben. Und manche sind eben sogenannte Capital-Light-Modelle, wo man einfach weniger haben muss. Gerade so Softwareunternehmen, die haben nicht so hohe Entwicklungsausgaben. Da geht es eigentlich von den Kosten her. Aber man hat natürlich klassische Branchen, wo extrem viel investiert werden muss, um dran zu bleiben. Oder überhaupt das Geschäft aufrechtzuerhalten. Nehmen wir eine Fluglinie. Eine Fluglinie hat, das ist irre, was bei Fluglinien eigentlich durchgejagt werden muss, damit die überhaupt am Markt bleiben können und haben dann noch das Risiko mit zu hohen Kerosinpreisen beispielsweise derzeit. Da muss man schon sehr selektiv unterwegs sein. Sind wir auch. Wir haben eine Ryanair beispielsweise im Portfolio, aber bei vielen anderen oder bei den allermeisten anderen sagen wir, nein, machen wir nicht.
Warum Ryanair?
Genau, weil das zum einen jetzt viel in den Schlagzeilen war, dass die sich abgesichert haben. Das heißt, die sind im Endeffekt gut positioniert bis ins Jahr 27. Und dann ist das.
Aber was meinst du mit abgesichert?
Abgesichert bei den Kerosinpreisen. Das heißt, die aktuelle Höhe der Kerosinpreise spielt für die dieses Jahr keine große Rolle.
Die sind gedeckelt.
Die sind gedeckelt. Mhm. Die haben da sich vorzeitig schon das Benzin oder das Kerosin gesichert. Die sind aber insgesamt auch interessant aufgestellt. Zum einen konzentrieren die sich auf Kurz- und Mittelstrecke. Das heißt, die sind langstreckenmäßig nicht unterwegs. Die haben einen klaren Fokus. Wir wollen die günstigsten Tickets anbieten. Profitieren jetzt davon, dass viele auch wegen der Unsicherheiten Langstreckenflüge gerade nicht buchen, sondern eher im europäischen Umfeld bleiben. Dann eine ganz einfache Flotte. Die haben die 737 MAX. Das ist deren Flieger. Immer weiter aufgestockt. Das ist eine total moderne Flotte. Die verbrauchen im Vergleich zu anderen Fluglinien 20-25% weniger Kerosin. Also können sie auch kostendeckender arbeiten. Und dann natürlich mit Michael O'Leary, einen wirklich charismatischen CEO, der das Unternehmen seit 30 Jahren führt und genau diese Strategie eigentlich durchsetzt. Also etwas, was uns auch gut gefällt. Eine sehr spannende Unternehmenskultur, die manchmal aus Kundensicht, keine Frage, schwierig ist. Also wer Ryanair fliegt, weiß, worauf er sich einlässt.
Wollte ich dich gerade fragen, fliegst du privat Ryanair? Was sind deine Erfahrungen? Hast du schon gemacht?
Ja, regelmäßig. Mhm. Man muss halt wissen, dass man da geduldet ist als Kunde. So würde ich es jetzt mal sagen. Mhm. Dafür ist der Flug günstig.
Ja.
Und wenn man bestimmte Dinge nicht erfüllt, muss man halt 40 Euro fürs Bordkartenausdrucken bezahlen. Was auch immer.
Ja,
so.
Ja, ja.
Klare Linie, die gefahren wird. Aber der Kunde weiß auch, was er als Produkt bekommt. Er kommt von A nach B. Punkt.
Ja, finde ich auch interessant, die Story und wie sie sich ausrichten, finde ich ganz passend, ja. In diesem aktuellen Umfeld, ja, Berkshire strukturiert sich auch um, wird auch moderner, geht auch in Richtung Modern Value. KI ist ein Riesenthema in ganz vielen Unternehmen. was bedeutet das für uns als Anleger? 2026 ist für mich ein Jahr, da kann wirklich alles passieren. Ich kann es gar nicht greifen. Ja, ich sehe sowohl Chancen als auch Risiken. Was gibst du den Leuten mit? Jetzt kommen ja Leute auf dich zu hier auf den Börsentag. Die haben ja auch Emotionen, die haben ja auch Gefühle, Angst oder ne? Was sind so die Themen, denen du hier begegnest?
Naja, KI ist eigentlich genau das Stichwort. Also ich habe in meinem Vortrag habe ich zwei Folien, Chancen und Risiken am Kapitalmarkt, weil ich als Kapitalmarktstratege nicht nur auf Produkte blicke, sondern eben auch auf die Entwicklung am Kapitalmarkt. Und ich habe KI sowohl als Chance als auch als Risiko. Warum? Chance, ganz klar, Effizienzsteigerung bei Unternehmen, beziehungsweise jeder Einzelne merkt es ja, wenn er KI benutzt, dass er anders unterwegs sein kann. Ich habe mit ChatGPT angefangen. Ich bin jetzt seit einigen Wochen bei Claude aktiv und es ist irre, was ich mit Claude im Dialog hinbekomme. Finde ich schon Wahnsinn. Und wir haben einen Experten bei uns im Unternehmen, den Sebastian, der sich schon seit fast 10 Jahren mit KI beschäftigt. Und der sagt auch, er ist selbst völlig überwältigt von dem, was innerhalb von ein paar Monaten passiert. Also das heißt, das ist die große Chance. Das Risiko bei KI ist aber auch, dass Milliarden oder Abermilliarden in diesen Bereich fließen. Und man weiß halt nicht, wo es wirklich gut angelegt ist, wo es gut landet und wo es mehr oder weniger verpufft. Und dieses Jahr ist klar zu sehen, alles, wo ein KI-Stempel drauf ist, ist erstmal positiv. Und alles, wo kein KI-Stempel drauf ist, hat in vielen Bereichen nicht nur wenig Zuwächse, sondern vielleicht sogar zu kämpfen. Softwareunternehmen haben extrem schlechtes erstes Halbjahr hinter sich, weil einfach dieser Fokus auf KI so groß ist, weil gesagt wird, Mensch, wir brauchen bald keine Softwareunternehmen mehr. Da geht's jetzt drum, rauszufinden, okay, ist das wirklich so? Steht SAP vor dem Aus, habe ich schon irgendwo gelesen. Das sind einfach, dafür stecke ich zu wenig in den Unternehmen und in den Prozessen drin. Aber was mir unsere Analysten eben auch sagen, ist, dass so Riesenkonzerne wie eine SAP einfach eine gute Geschäftsbasis haben. Heißt für Anleger, vielleicht nicht den letzten heißen Trade im Bereich KI noch zu spielen, sondern wirklich eher ein bisschen auf die Basisinvestments zu gehen und zu sagen, okay, da nehme ich vielleicht auch mal ein bisschen Risiko raus.
Wie bewertest du das? Jetzt habe ich Zahlen gelesen von Amerika letztes Jahr. GDP-Wachstum gleich null fast, wenn man diese KI-Investitionen rausrechnet. Ist das ein notwendiger Schritt, den die amerikanischen Firmen gehen müssen, um konkurrenzfähig zu sein? Oder siehst du darin eine Gefahr, dass sie sich in was reinsteigern? Oder sagst du, es kann gar nicht passieren? Das sind ja so Megakonzerne, da sind ja Top-Leute vorne dran. Wie ordnest du es ein?
Naja, wir haben immer so Phasen gehabt. Das ist ja jetzt eigentlich eine Infrastruktur. Großes Infrastrukturthema, was wir haben. Also die Datencenter, die aufgebaut werden. Und es hat immer wieder Phasen gegeben, Ausbau Eisenbahn oder was auch immer, wo Investitionen einen sehr größeren Anteil auch am Wachstum hatten. Auch am BIP, dass man einfach gesagt hat, wow, das ist aber schon viel. Und wenn man das rausrechnet, bleibt eigentlich wenig übrig. Aber das sind genau die Phasen, in denen eigentlich die Basis gelegt wird für eine Weiterentwicklung, für eine Fortentwicklung der Volkswirtschaft. Also von daher sehe ich es eher positiv. Es wird nicht alles, das ist auch wichtig, also nicht alles, wo ein KI-Stempel drauf ist, wird auch zum Erfolg werden. Das ist auch klar. Mhm. Aber es ist fundamental anders als beim Internetboom im Jahr 2000. Da lief ja auch alles, wo Internet als Stempel drauf war und vieles davon war einfach nur heiße Luft. Was wir jetzt eben sehen, ist, dass wir große Konzerne haben, die größten Unternehmen der Welt, die auf KI setzen, die KI nach vorne treiben, die aber auch Gewinne damit machen. Also es ist ja nicht so, dass wir Bewertungen haben, die völlig aus dem Ruder laufen, sondern große Unternehmen in den USA zeigen eben auch das Gewinnwachstum. Und worauf kommt es an der Börse an? Gewinnwachstum und Zinsentwicklung sind die beiden großen Faktoren, die eigentlich auch Kurse treiben. Und das Gewinnwachstum in den USA ist derzeit wirklich deutlich stärker als in vielen anderen Bereichen.
Wie kann ich denn als Privatanleger unterscheiden? Ist das jetzt vielleicht ein hochwertiger KI-Play oder auch nicht? Und vielleicht auch so an dich, jetzt hast du Ryanair schon genannt. Was ist denn vielleicht ein Unternehmen, was Leute nicht auf dem Schirm haben, wo aber vielleicht dieses nächstes Jahr Potenzial hat aufgrund von der Positionierung? Hast du was im Kopf oder eine Branche auch?
Ja, also eine Branche, die wir sehr, sehr spannend ansehen momentan, wo es Anfang des Jahres sehr gut gelaufen ist, jetzt gerade hat sich es wieder ein bisschen beruhigt eigentlich, ist dieser ganze Pharma- und Healthcare-Bereich. Unternehmen, die da in der Entwicklung von neuen Produkten sind, wo sich erstmal zeigen muss, inwieweit beispielsweise KI bei der Regulierung und bei der Zulassung vor allen Dingen von neuen Produkten eingesetzt werden kann. Da sehen wir ziemliches Potenzial, weil natürlich diese Studienphasen für die Zulassung von Medikamenten, das dauert ja Jahre, bis wirklich alles genau den Regularien entsprechend durchgeführt wurde. Da sieht es aber so aus, als würde das aufgeweicht werden. Das heißt also, wir kommen dahin, dass es im Endeffekt schneller zu neuen Produkten kommen kann. Und das könnte ein Gamechanger für viele Unternehmen in dieser Branche sein, was derzeit nicht so stark gesehen wird. Wenn ich jetzt aber mal einen anderen Aspekt noch bringe, nämlich sage, Mensch, gibt es ja auch Branchen, die mit KI quasi gar nichts zu tun haben, wo ich sozusagen einfach ruhig durchsegeln kann. Weil ich muss ja nicht nur auf den Trend setzen, ich kann ja sagen, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Dann sind es bei uns jetzt derzeit die Finanztitel. Und Finanztitel sind für uns keine Banken, sondern Versicherer und Rückversicherer. Das sind stabile Geschäftsmodelle, die vielleicht intern in Prozessen KI einsetzen, aber die jetzt nicht an dem Thema KI in dem Sinne hängen. Und da ist eine Münchner Rück oder eine Allianz oder eine Score aus Frankreich, das sind große Player in dem Finanzbereich, die uns da sehr gut gefallen und die eben auch relativ stabile Entwicklungen haben, die auch mal ein bisschen schwanken, aber wo man einfach etwas hat, was als Basisinvestment in einem Depot auch funktioniert und die auch in 5 oder 10 Jahren da noch eine Rolle haben können.
In Münchner Rück habe ich zum Beispiel auch schon seit 8 Jahren oder so auf der Watchlist, habe da nur nie zugeschlagen und dann ging es halt so durch die Decke eigentlich, ne, wenn man sich die letzten 15 Jahre anschaut. Ist es dann zu spät, in so einen Titel reinzukommen oder sagst du, das ist so ein Evergreen-Thema, wenn du jetzt nicht den besten Kurs gewinnst, machst du in Tranchen, hast du deine Ruhe?
Ja, man muss ja sehen, dieses Thema Rückversicherung ist ja, genau, ist so etwas, was man einfach langfristig sehen muss. Mhm. Und ja, die sind gut gelaufen, aber deren entscheidender Vorteil, und das kennen wir auch aus unserem Alltag, ist ja eigentlich, wenn ich eine Versicherung brauche, Kfz-Versicherung oder was, ich habe einen Schadenfall, dann geht die Prämie hoch. Und genauso ist das bei den Rückversicherern auch. Es gibt Jahre, da gibt es wenig Schadenereignisse, beispielsweise Hurricanes, wo die normalen Versicherer viel auszahlen müssen. Dafür ist der Rückversicherer ja im Endeffekt da, dass der Versicherer das auszahlen kann.
Ja.
Und wenn dann die Prämien neu verhandelt werden und es gab ein Jahr mit vielen Schäden, dann haben die halt wieder eine Marktmacht und können die Prämien hochsetzen. Also die haben schon eine sehr, sehr gute Positionierung, wo man eigentlich mit stabilen Erträgen rechnen kann. Und das ist eigentlich was, was langfristig man gut ins Depot nehmen kann. Also die 8 Jahre wären nicht schlecht gewesen. Auf jeden Fall.
Ich ärgere mich auch ein bisschen.
Ja.
Vielleicht von dir abschließend, die Ära von Warren Buffett bei Berkshire ist jetzt zu Ende gegangen. Er wird immer dafür stehen. Aber was ist denn ein Mantra, ein Ding, wo er bei sich getragen hat, um erfolgreicher Investor zu sein, den jeder zu Hause auch so für sich mitnehmen kann? Wenn du das auf 1 runter reduzieren müsstest, was ist es?
Seine Rule Number 1 war, never lose money. Und seine Rule Number 2 war, never forget Rule Number 1. Das bringt es eigentlich in einem Satz zusammen, dass man an sich langfristig am besten ein Vermögen aufbaut. Ja, wenn man natürlich positive Renditen erzielt, aber wenn man die großen Verlustbringer eigentlich vermeidet. Und dann kann man auch konzentriert unterwegs sein. Auch das hat Buffett immer rübergebracht. Ich brauche kein Portfolio mit 50 Unternehmen. Wenn ich 10 Unternehmen wirklich gut kenne und die einschätzen kann, dann kann ich mit diesen 10 guten Unternehmen auch wirklich langfristig investiert bleiben und auch überdurchschnittliche Rendite erzielen. Aber entscheidend ist, erstmal kein Geld zu verlieren.
Das war Heiko Böhmer von Shareholder Value. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Heiko, vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß hier in Köln noch auf dem Börsentag.
Danke.